2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 2. März 2020 und ja, heute eine knappe Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück am gestrigen Sonntag. Das Spiel konnte der FC St. Pauli mit 3-1 für sich entscheiden und im Folgenden einmal die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1-0 durch Henk Fehrmann in der 23. Minute auf Vorarbeit von Knoll, das 2-0 von Sobota in der 35. Minute auf Vorarbeit von Fehrmann, das 3-0 in der zweiten Halbzeit durch Diamantakos in der 48. Minute, auch da wieder Knoll der Vorlagengeber, und für den Gast konnte dann Aidini in der 76. Minute auf 1-3 verkürzen auf Vorarbeit von Henning. Ich begrüße heute wieder Harald Pistorius von der Neuen Osnabrücker Zeitung, den ihr schon aus dem vor dem Spiel Gespräch kennt. Moin Harald.
Hallo Michael, hallo nach Hamburg und Glückwunsch an FC St. Pauli zu dem verdienten Sieg.
Ja, vielen Dank. Fand ich auch verdient, kommen wir gleich zu. Erstmal vorab würde ich gerne fragen, dein Aufenthalt in Hamburg, du warst ja sozusagen längere Zeit jetzt, oder ja nicht in Hamburg, weil ihr ja nicht in der Liga wart. Bist du denn gut nach Hamburg gekommen und wieder zurück nach Osnabrück?
In Hamburg war ich natürlich schon öfter. Ja. Danach, aber am Millerntor eben das erste Mal. Es hat mir gut gefallen. Wir waren mit 3 Kollegen da, ein Live-Ticker-Mann und 2, ich und der Kollege Johannes Kapitza. Wir haben für online erst gearbeitet, dann für Print, sind dann nach Hause gefahren und haben dort am Abend noch die Bildauswahl vorgenommen. Ich war beeindruckt von dem Stadion, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn es passt genau dahin. Es ist für mich ein neues Millerntor. Ich weiß, dass es da andere Stimmen gibt. Wir haben im ersten Gespräch auch schon darüber geredet, aber ich finde es toll. Es war eine gute Atmosphäre. Mir gefällt das Stadion auch architektonisch. Es ist nicht überkandidelt, aber es hat trotzdem was. Und wie gesagt, wenn man noch früher kennt, das alte Millerntor, ist es natürlich dieser rustikale Charme nicht mehr da. Aber es wird, sie pflegen es halt mit allen Sinnen, sagen wir mal. Und selbst das Marketing ist ein bisschen pfiffiger, als man das anderswo kennt.
Ja, okay, danke. Also auch ein bisschen anders mittlerweile als die Bilderstrecke, die du noch unter der Woche nachgeschoben hast, von 69, ja, wo die Zuschauer ja am Spielfeldrand gestanden haben und man den Eckballspieler gar nicht gesehen hat, sozusagen.
Ne? Genau, ja, das hat ziemlich viel Aufsehen. Also, wir hatten eine ganze Seite dazu in der Zeitung am Samstag. Es haben 5, 6 Leute geschrieben und angerufen, die damals dabei waren. Einer hat sogar gesagt, er habe sich auf dem großen Foto mit diesem sozusagen nicht zu sehenden Eckballschützen wiedergefunden. Er sei nämlich der Einzige, der nicht in die Richtung des Eckballs geguckt hätte. Ich will der Sache mal nachgehen, ob das stimmt oder ob das, wie man bei euch in Hamburg sagt, Seemannsgarn ist.
Okay, ja. Ja, kam auch bei uns gut an, dass wir das nochmal nachschieben konnten mit der Bilderstrecke. Ich kannte das Spiel gar nicht. Du hattest davon erzählt im Vor-dem-Spiel-Gespräch. Und ja, auf jeden Fall ganz tolle Bilder, die da zum Vorschein gekommen sind. Ja, gehen wir doch mal direkt zum Spiel, beziehungsweise zum Drumherum. Also du hattest das ja auch schon gesagt im Vor-dem-Spiel-Gespräch. Euer Block ist restlos ausverkauft, das war er auch, das sah man auch. Und da war auch eine ganz gute Stimmung vor dem Spiel. Also ich habe da so eine Choreo gesehen, auch so mit VfL-Papp-Logos, die hochgehalten worden sind.
Ja, das war so ein bisschen die, um das kurz zu erklären, das war die Violet Crew, die ultraführende Ultra-Vereinigung, sind schon besonders einfallsreich bei ihren Choreos. Ich verstehe manchmal, manche Choreos habe ich auch nicht verstanden, dann rufe ich immer an und lass mir erklären, was gemeint war, aber gestern war es ja klar, es waren viele graue Flächen, Flächen, Kacheln, kann man sagen, wurden hochgehalten. Da konnte man auch so ein bisschen schemenhaft die Embleme anderer Clubs erinnern und zwischen diesen vielen, vielen grauen Mäusen, in Anführungsstrichen, ragten dann immer wieder diese traditionsreichen VfL-Logos, lila-weiß hervor und unten war ja ein Banner gespannt mit der Aufschrift VfL, Nothing Compares to You. Also das war wieder mal eine besondere Liebeserklärung der Fans an ihren Club.
Genau, das waren viele Vereinslogos aus, von anderen Vereinen, auch vom Bundesligisten. Schalke habe ich zumindest gesehen, die waren dann eher so grau und waren umgedreht, ne?
Genau. Ja, und was die St. Pauli-Fans gemacht haben, beide, also ist die auf der Gegengrade cool. Also das war beeindruckend und schön, und das andere natürlich auch Stadtmeister. Es war halt auch ein bisschen noch zu spüren von der Derby-Stimmung. Ja. Jeder Spieler wurde als Derby-Sieger angesagt. Das kennt ihr wahrscheinlich, weil ihr ja nicht das erste Mal ein Derby gewonnen habt. Aber für jemanden, ihr müsst immer berücksichtigen, jetzt komme ich da an und ich sehe das mit der Perspektive eines Fußballinteressierten, der sich ein bisschen auskennt. Und ich gucke mit einer gewissen Halbdistanz auf den Club, von dem ich so ein Image im Kopf habe. Das ist dann ganz was anderes. Und da war das einfach nur ein Erlebnis. Und so haben sich viele geäußert, mit denen ich dann gestern Abend oder heute im Laufe des Tages noch gesprochen habe. Die haben gesagt, trotz des 1:3, St. Pauli ist immer eine Reise wert. Ja. Und allein das könnt ihr auch mal, kann man auch einfach mal so hinnehmen, ne?
Klar, ja, natürlich.
Dass ihr auch andere Konflikte habt und dann über diese und das streitet. Aber das ist eben der Unterschied zwischen der Nahdistanz oder zwischen der Nähe und der Distanz.
Ne? Ja, klar. Also, ich meine, sowas Normales ist es natürlich für uns auch nicht. Der letzte oder der Auswärtssieg im Derby war 2011, ist auch 9 Jahre her. Insofern ist das schon etwas Besonderes, und ich fand, es wurde sehr, sehr angemessen und gebührend gefeiert.
Also ja,
die Gegengerade eingetaucht, eingehüllt, komplett in einer Blockfahne mit Hamburg ist braun-weiß.
Habe ich so noch nicht gesehen.
Ja, Größe. Also Wahnsinn, auch wenn man da unter ist. Ich war da unter dieser Blockfahne. Das ist schon eine nette Atmosphäre, und es wird sehr schnell warm übrigens.
Ja, tatsächlich.
Ja, es wird sehr schnell warm. Und die Süd halt in großen Lettern stand dort Stadtmeister.
Das große Wappen.
Und das untermalt nochmal mit braunen und weißen Fahnen. Also das war wunderschön. Und wie du auch schon sagtest, bei der Verkündung der Aufstellung wurde quasi jeder Name mit dem sozusagen Namen.
Die haben jetzt alle Doppelnamen.
Haben wir auch bei den Einwechslungen durchgezogen.
Ja.
Und
ja.
Ich würde das toll finden, wenn wir das halt bis zum Ende der Saison, das kann man durchaus machen bei so einem Sieg, dann bis zum Ende der Saison auch machen. Genau.
Ja. Auf jeden Fall. Man muss ja immer überlegen, um das nochmal zu den Kurios zu sagen, wir haben uns mal ausführlich damit beschäftigt. Wir hätten auch gern mal eine Choreo begleitet. Wir hatten die Ultras gefragt, ob wir mal zuschauen können, wie das entsteht, um das dann im Nachhinein zu dokumentieren. Aber das muss man natürlich respektieren. Das wollten sie dann nicht. Sie haben überlegt, sie sind eben eine eigene Kultur und sie legen Wert darauf, dass auch vorher nichts bekannt wird. Und das ist auch völlig zu akzeptieren. Und man hätte nur vieles verdeutlichen können. Ich glaube, Stadionbesucher, die sich dann so 30, 50 Sekunden an so einer Choreo erfreuen, die haben nicht annähernd, können sie auch nicht, eine Vorstellung, welche Arbeit dahinter steckt, welche Logistik. Man braucht ja Raum und Fläche, um das zusammenzukriegen. Wie viele Leute machen damit, was kostet das und wer bezahlt das? Also da gibt es ja nichts vom Verein, zumindest kenne ich es nicht. Also das ist eine große Leistung, die untergeht. Und man schimpft ja auch viel über die Ultras, manchmal auch zu Recht. Ich fand die Rauchtöpfe jetzt nicht so toll, die VfL-Ultras dort angezündet haben. Aber man muss eben auch immer beide Seiten sehen. Das ist jetzt gerade in der aktuellen Diskussion sehr wichtig, dass man nicht anfängt, schwarz-weiß zu malen, sondern man darf nicht vergessen, aus welchen Motiven Fans und Ultras, aktive Fanszenen, sich für den Fußball engagieren. Da sind auch Selbstdarsteller dabei, keine Frage. Aber letztlich geht es vielen einfach um einen besseren Fußball, der sich eben unterscheidet von dem Kommerz, der sich überall entwickelt.
Genau, also nicht nur die Arbeit, die sie halt haben, auch was nochmal so an sozialen Engagement bei den meisten Ultras dahinter steckt. Und natürlich, du hast das schon angesprochen, die Kosten. Also wenn ihr bei St. Pauli die Leute seht, die mit den Dosen rumgehen, werft da ordentlich mal einen Fünfer rein oder einen Zehner. Das sind nämlich genau die, die daran arbeiten und das auch noch dann zu finanzieren haben. Und das ist halt nicht so einfach. Also da immer gerne ordentlich was reinstecken in die Dose. Gut, kommen wir direkt zum Spiel, Harald. Bei uns gab es eine Änderung im Gegensatz zum Derby. Knoll ist reingekommen für Becker. Das war jetzt erstmal soweit, kann man irgendwie nachvollziehen, schön für uns, dass irgendwie momentan sehr wenig Verletzte irgendwie nachkommen oder ja, die Verletzungen sind nicht mehr so das große Thema, das beherrschende Thema bei uns. Insofern konnten wir da einfach mal mit fast der ganzen Mannschaft aus dem Derby wieder ins Spiel gehen. Bei euch sah das ein bisschen anders aus. Bei euch waren das, glaube ich, 4 Positionen und was mich gewundert hat, dass Alvarez gar nicht gespielt hat, ne?
Ja. Alvarez, also aktuell war Alvarez durch eine Erkältung im Training nicht dabei. Also ist erst am Donnerstag wieder eingestiegen ins Training. Unabhängig davon ist er ein Spieler, der trotz seiner großen Fähigkeiten, trotz seines Torinstinkts, trotz seiner Standardfähigkeiten nicht immer spielt in der ersten Elf. Er ist nicht immer der Fitteste gewesen, das hat sich gebessert. Es ist aber auch so, dass Tune manchmal andere Pläne hat. Gestern wollte er, auch wenn das dann schiefgegangen ist, wobei da kann man auch im Einzelnen nochmal drüber diskutieren, er wollte eigentlich Leute wie Schmidt und Alvarez, die spielerisch den Unterschied machen können, die mal wirklich aus dem Nichts heraus mit einer Einzelaktion oder auch mit dem Standard ein Tor machen können, die wollte er nachladen. Er hatte damit gerechnet, dass St. Pauli mit sehr viel Euphorie und sehr viel Druck beginnt, was Josch ja auch vorhatte mit der Attacke gegen die Dreierkette des VfL. Der VfL wollte erstmal dagegen halten und hat das, wie ich finde, in den ersten 12, 15 Minuten ganz gut gemacht. Sie haben hoch gepresst und haben St. Pauli auch so attackiert. Was sie dann schlecht gemacht haben von Anfang an, war, dass sie die da durchaus eroberten Bälle einfach zu schnell wieder verspielt haben. Sie haben von Anfang an es an der Konsequenz und an der Entschlossenheit in der Offensive dann mangeln lassen. Das war manchmal einfach zu verspielt, zu umständlich, zu kompliziert. Das hielt dann aber trotzdem immerhin noch eine Viertelstunde, denn ich glaube, bis zu diesem dicken Ding von Diamantakos nach der Flanke von, ich glaube, es war Miyachi, nach dem Fehler von Agu, hatte St. Pauli auch keine Torchance. Und da setzte er den Ball ja drüber.
Genau.
Also da lief es ganz gut. Ich habe zwar im Internet geschrieben von einer desolaten ersten Halbzeit, aber die ersten 10, 15 Minuten musste man noch ein bisschen ausklammern. Da war ich eigentlich zufrieden.
Okay, also mir ist es auch aufgefallen, dass halt beide Mannschaften relativ hoch gepresst haben in der Anfangszeit. Ja, ja. Also bei euch ist mir das auch sehr aufgefallen. Ich glaube auch, also wir haben ja unseren Taktikexperten Tim, ich weiß nicht, ob du schon von dem schon mal Beiträge gelesen hast, der hat halt eine ausführliche Taktikanalyse gemacht zu dem Spiel, das verlinke ich nachher auch nochmal. Ja. Um das alles nachzuvollziehen, was er da geschrieben hat, bin ich natürlich überhaupt nicht befähigt zu, weil das wirklich höchst komplex ist.
Aber den Eindruck erwecken die Taktikexperten immer. wenn ich auf diesen Seiten lese, dann denke ich auch anschließend, woher habe ich meine Lizenz und warum verstehe ich nichts vom Fußball? Ja. Man kann es auch übertreiben. Die sind nett und das sind Nerds, aber ich glaube, es kommt dann am Ende, und das können wir gut an diesem Spiel nachweisen, denn ich glaube, taktisch standen sich die beiden Trainer in ihrer Formation, in ihren Überlegungen, in nichts nach. Der Unterschied, der kam dann durch Sachen, die mit Taktik nichts zu tun haben.
Aber wir haben halt, wie gesagt, also das ist mir aufgefallen, halt, das hat auch Tim geschrieben, dass wir halt quasi teilweise halt eure Formation gespiegelt haben und deswegen auch, glaube ich, das hohe Anrennen, also das war dann dieses Spiegeln auch in der Offensivbewegung. Wie auch immer, möchte ich jetzt nicht zu doll drauf eingehen, weil alles, was ich da sage, könnte unter Umständen falsch sein. Insofern verlinke ich das lieber. Also ich fand uns auf jeden Fall, wir sind da gut reingekommen ins Spiel. Die Aggressivität hat gestimmt, auf jeden Fall. Der Spielansatz hat gestimmt. Man hatte versucht, über die Außen zu spielen, auch mal Flanken gut reinzubringen. Also Penny, wenn der mal durchgegangen ist. Oder halt Miyachi. Und das war generell ein gutes Spiel, fand ich. Also es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken. Im Prinzip war das dann eine Ecke tatsächlich, die zum 1-0 geführt hat. Da war der Ball lange in der Luft. Ich glaube, das könnte man anders verteidigen wahrscheinlich. Wie hast du das gesehen?
Ja, kann man vielleicht. Man kann vielleicht auch die Szene vorher, die zur Ecke führt, als sich Fermann da so mit seiner ganzen Entschlossenheit und Wucht durchsetzt und mit einem Schuss im Fallen noch eine Ecke erzwingt. Da kann man schon anders dazwischen gehen. Das war aber schon eine Phase, in der der VfL dieses hohe Pressing eingestellt hat. Sie haben sich einfach zu tief fallen lassen. Ich habe heute noch mit Daniel Thun darüber diskutiert, was hat das ausgelöst? War es diese Chance, die wir eben besprochen haben von Diamantakos, mhm, dass die Mannschaft da plötzlich von einer, im gleichen Maß vielleicht von Verunsicherung ergriffen wurde, wie St. Pauli, glaube ich, in der Szene auch gemerkt hat, boah, jetzt haben wir so, jetzt hatten wir die erste Chance, da kriegten die nochmal so einen richtigen Powerschub. Und das führte zu der Ecke. Ich weiß nicht, ob der Torwart Kühn da rauskommt. Sie haben am Samstag auch intensiv, wie es ja üblich ist, die Eckball-Varianten von St. Pauli geübt. Trotzdem, da waren ja zwei lange zweikampfrobuste Spieler, haben ja wie so ein, hatten ja Fährmann in so einer Sandwich-Position und haben es trotzdem geschafft. Und der Fährmann muss dann immer hochspringen. Nee. Also das hat er einfach gut gemacht, hat sich freigeschlichen. Und das ist halt der Torjäger. Und diese Gier, das Tor zu machen, die hat man da schon gesehen und dann später auch bei den beiden anderen Toren.
Mhm. Obwohl er so groß ist, macht er ja selten Kopfballtore. Also er ist ja, wenn der Ball am Fuß ist, eigentlich viel, viel stärker und jetzt gar nicht so jemand, der gerne Kopfball unbedingt spielt. Also man sieht das jedenfalls nicht unbedingt. Insofern Kopfballtor auch ein bisschen bemerkenswert bei ihm, das Ganze. Ja. Und
dann hätte das von mir aus gestern so bleiben können, dass er keine Kopfballtore macht.
Ja, also auch nochmal darauf hingewiesen, wir sind ja dafür bekannt, also wenn man jetzt mal St. Pauli-Fans fragt, dann wäre die Aussage, ja, Ecken, da kriegen wir viele Gegentore, aber wir schießen nie nach Ecken Tore. Insofern war das mal wieder so eine kleine Ausnahme, würde ich sagen. Also wir haben ein Tor nach Ecke geschossen.
Genau. Und dann gleich nachgelegt, 10 Minuten später, glaube ich. Und auch da hat man dann gesehen, woran es dem VfL gestern gefehlt hat. Der Moritz Heyer kann den Ball, der da vor der Aktion in Osnabrücker Strafraum fliegt, den kann er sogar durchgehen lassen. Dann ist die Situation gelöscht, dann ist er beim Torwart. Oder aber er klärt ihn richtig auf den Flügel oder konsequent. Oder was er gemacht hat, er hat es dem Knoll in die Beine gespielt, der sofort den Gegenangriff eingeleitet hat. Und wie sich dann Sobotta gegen letztlich 5 Osnabrücker da durchgesetzt hat und den Ball nach einem kurzen Kopfheben da in das lange Eck ja fast mehr geschoben als geschossen hat. Das war gut, aber das war natürlich nur möglich durch dieses kollektive Defensivversagen von einer ganzen Gruppe.
Ja, da waren die auch überrascht, glaube ich, dass der einfach mal durch 3 Leute durchgeht und das versucht. Das hätten die wahrscheinlich gar nicht gedacht und dann auch noch so überlegt, wie du schon sagtest, den Kopf hebt und dann da rechts unten vollendet. Ja. Ne? Also wunderschönes Tor, so kann man nichts anderes zu sagen. Und schöne Einzelleistung. Hat mich auch gefreut jetzt in dem Spiel für Knoll mit seinen beiden Vorlagen, der ja jetzt doch eine längere Zeit in der Kritik stand, der aber doch dann da mal wieder das abgerufen hat, was wir ihm alle zusprechen. Also druckvoll, kampfvoll, ziemlich gute Körpersprache auch, fand ich. Und in der Form oder wenn er so spielt, ist er auch eine klare Bereicherung für uns.
Ja, ja, ist mir auch positiv aufgefallen.
Ja, genau. Fährmann ist dann noch unglücklich zum Ende der ersten Halbzeit auf seine Schulter gefallen. Und hat dann zwar noch weitergemacht, ist dann aber zur Halbzeit raus mit, also wir wissen es mittlerweile, dass es eine ausgekugelte Schulter ist.
Schulter.
Heute, genau. Heute war nochmal eine ärztliche Untersuchung, die zum Glück ergeben hat, dass er nicht operiert werden muss, also nichts an den Bändern oder so, fällt aber trotzdem erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Ja. Ich weiß nicht, wie schnell sowas geht. Wahrscheinlich ruhig halten. Sandhausen sehe ich da eher kritisch wahrscheinlich. Also ob er das schafft innerhalb von einer Woche. Aber jetzt nicht das ganz große sozusagen Szenario, Untergangsszenario. Also er wird demnächst sicherlich wieder spielen. Also ich tippe mal, gegen Nürnberg ist er wieder dabei.
So. Das wollen wir hoffen. Also es ist ein sympathischer Junge. Er hat ja, wir haben mal ein kleines Zweiergespräch mit ihm und seinem ehemaligen Teamkollegen Jos van Aken gemacht. Die haben ja in Ehrenfeen zusammengespielt.
Ah, wusste ich gar nicht.
In der niederländischen Eredivisie. Ja, 2,5 Jahre. Van Aken als Innenverteidiger, Fährmann als Stürmer. Für beide war es so ein bisschen der Durchbruch. Und Fährmann hat ja dann auch Van Aken zugeredet, ruhig ist in der zweiten Liga zu versuchen, als der bei Sheffield Wednesday auf dem Abstellgleis stand und der VfL angefragt hat, ihn zu leihen. Die beiden haben sich ein gutes, faires Duell geliefert und in dem Zweikampf, war ja ein Zweikampf mit Van Aken, als sich Fährmann dann verletzt. Es war ein Rettungstag von Van Aken, der jeden einen Schritt schneller war. Dadurch kam Fährmann zu Fall, unglücklich, und man sah sofort, fand ich, dass er sich schwerer verletzt hat. Ich war ganz verwundert, dass er wiederkam. Es hat sich dann auch bestätigt, dass es das was Ernstes ist.
Ja, klar. Also klar, dann kommt nochmal bei so einem Spiel, hast du dann irgendwie nochmal Adrenalin drin, dann kannst du es nochmal versuchen, aber da muss das jemand einschätzen, dass das wahrscheinlich eine ausgekugelte Schulter ist. Und er wird es auch gemerkt haben. Insofern der Wechsel natürlich ganz klar und richtig. Boris Tashi kommt rein. In der 46. hat er sich auch schon ordentlich warm gemacht in der Halbzeitpause. Da sah man halt schon, dass er nicht wiederkommt. Ne? Genau, und dann, zweite Halbzeit.
Also das, wenn ich jetzt mal sagen darf, ohne dich jetzt zu unterbrechen, du bist ja der Host, der Chef im Ring, nicht? Aber dass die Osnabrücker nach der zweiten Halbzeit nochmal ein anderes Gesicht zeigen, darauf hätte ich einiges verwettet, weil das haben sie immer geschafft. Das ist eine Mannschaft, die schon in der dritten Liga, hatte ich glaube ich im Vorgespräch gesagt, viele Wände, Siege geschafft hat und die auch in der zweiten Bundesliga wiedergekommen ist nach Rückständen in Bochum, in Darmstadt, sogar in Unterzahl, in Karlsruhe in Unterzahl. Und wenn sie nicht getroffen haben, wenn es nichts Zählbares war, so haben sie doch zumindest gezeigt, dass sie Fußball spielen können und dass sie Mumm in den Knochen haben. Das war auch gestern so. Mhm. Unglücklich natürlich aus Osnabrücker Sicht, dass so kurz nach Wiederanpfiff dieses 3:0 fällt. Aber das war für mich das Tor, was den Unterschied ist. Daniel Thune hat es ja auch in der Pressekonferenz und danach auch nochmal ausgeführt. Das war der Unterschied. Die Gier, die Willenskraft, mit der Diamantakos diese Hereingabe ins Tor setzen wollte, trotz der Bedrängnis durch Van Aken, die auch schon erkennbar war bei dem Flügelangriff, als es im höchsten Tempo nach vorne ging. Das war der Unterschied. Diese Zielstrebigkeit, diese Entschlossenheit, dieser unbedingte Wille, das Tor jetzt zu erzwingen, das hat den VfL gestern gefehlt. Das war auch der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, das haben die beiden Trainer auch in diesem Sinne nach dem Spiel auch besprochen.
Ja, das war auch ein ganz tolles Tor von Diamantakos. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt nochmal so, also im Stadion sieht man das vielleicht nicht unbedingt, aber nochmal, wenn man das nochmal im Fernsehen nachguckt, also das ist auch ein höchst risikoreicher Schuss gewesen halt, den er aber komplett in einer riesen Wucht irgendwie da in Winkel jagt. Also das macht auch nicht jeder so einfach, ne? Also das ist schon eine Qualität bei ihm, finde ich.
Aber nochmal, das war das, was ich meinte, das hat mit Taktik nichts zu tun, sondern da geht es einfach darum, was für einen Willen mobilisierst du, was für eine Entschlossenheit. Und das ist so ein Stürmer, also wie Ferman oder Diamantakos, der ja schon im Hinspiel getroffen hatte, glaube ich, die hätte ich, wenn ich Repräsentant des VfL wäre, gerne heimlich eingepackt und entführt nach dem Spiel.
Ja, lieber nicht, die brauchen wir noch. Zumal die als Sturmduo halt sehr gut zusammen jetzt funktionieren. Ja. Schon im zweiten Spiel schade, umso mehr, dass wahrscheinlich Fährmann nicht gegen Sandhausen spielen wird. Bei Tashi und bei Gyökeres, da muss man mal gucken. Also da hat man auch gemerkt in der zweiten Halbzeit, da sind viele Abstimmungsfehler gewesen. Ich finde, man hätte den Sack viel, viel eher zumachen können. Auch so bei den Sprints runter an die Grundlinie, dann auch mal einfach viel mehr in Rückraum zu spielen. Da sind viele Chancen liegen gelassen worden. Ich rede jetzt noch nicht mal von dem angeblichen oder von dem 4-0 von Sobota, wo er sich selbst fault, wo er sich selbst das Standbein wegzieht sozusagen und dann...
Das war Klassiker, ich habe nur darauf gewartet, dass irgendeiner die Geste macht, Videobeweis.
Ja, Videobeweis, genau. Und wir dann aber trotzdem, mal abgesehen davon, dass es Hand war, wie er im Liegen das noch reinmacht.
Ja,
also wenn er nicht da mit der Hand draufgefallen wäre, wäre das ein geiles Tor gewesen.
Ganz ehrlich. Natürlich, das wäre um die Welt gegangen, ja.
Ja.
Also erst blamiert er sich, also so mit allem Respekt, das kann ja passieren.
Ja,
er wollte,
halt
glaube ich, einen Übersteiger versuchen, um vorbeizukommen. Mhm. Das passiert dann in diesem Tempo. Also bitte blamiert, nimm das jetzt nicht zu wörtlich. Aber
nein, nein.
Und dann anschließend im Sitzen das Tor zu machen, das zeigt ja auch, wie präsent er war, wie er dieses Tor auch wollte. Und dann, also ich will nicht sagen, dass ich ihm gegönnt habe, aber es war schon so ein Moment, da hat man gesagt, naja. Aber es war klares Handspiel und auf vernünftige Weise dann sofort abgefangen.
Ja, genau. Ja. Also, aber wie gesagt, wenn da noch das 4-0 gefallen wäre, wäre der Sack zugewiesen. So habt ihr eine richtig starke Phase gehabt, ich sag mal so zwischen... Also auch in der Zeit, wo das Wetter übrigens total Kapriolen geschlagen hat. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Wir sind das nicht anders gewohnt in Osnabrück. Also wir kennen das Wetter.
Ja, also das war jetzt schon nochmal ein krasser Umschwung, fand ich, vom Wetter.
Klar.
Also wir hatten jetzt zwar ein Dach im Block 2 gegen gerade, aber was da so an Höhen kam an Regenmengen, also da echt mal Hut ab vor den Leuten, die da unüberdacht waren, das war schon richtig übel. Auf jeden Fall in der Zeit habt ihr auch einen kleinen Sturm entfacht.
Ja,
das war so zwischen der 55. und 85. würde ich sagen. Das waren schon, schon eine ziemlich lange Zeit, wo ihr dann da ordentlich gedrückt habt und wo ihr unsere Abwehr echt vor Probleme gestellt habt, wo viele Bälle von euch abgeblockt werden mussten und wo es halt ordentlich Chancen gab halt für euch, ne?
Ja, aber wenn man mal ganz kritisch ist, die ganz großen Chancen gab es eigentlich nur, sagen wir mal, drei. Das eine war das von Giert, wo er wirklich mit einem Außenrissschuss, der den Himmelmann auf, wie eine Rückgabe eigentlich aufnehmen konnte. Und dann zweimal David Blachern, eigentlich ein Mittelfeldspieler, der aus der Tiefe kommt, der Robin Himmelmann ja zu zwei Glanzparaden, einmal aus dem Strafraum zentral und dann mit dem Volleyschuss, der in den Winkel gegangen wäre, den der Himmelmann sehr gut pariert hat. Aber die Osnabrücker haben es wirklich gut gemacht. So kennen wir sie, so können sie spielen. Sie haben auch dann die Kombinationsfähigkeit, die Ballsicherheit. Aber dann fehlte viel zu oft die letzte Aktion, die Präzision, die Entschlossenheit. Da waren auch Abschlüsse dabei von Enes Ouahim, das ist ein geiler Kicker. Aber wenn er dann jetzt nicht allmählich dahin kommt, dass er eine Aktion auch konsequent abschließt und nicht immer noch einen Schnörkel dran macht oder eine Schleife, dann wird es schwierig. Er hat für mich einen Mann mit Bundesliga-Fähigkeiten, das sage ich auch. Aber er muss dann eben diese Prise Entschlossenheit da einfach mobilisieren. Und deswegen war es schade. Es wäre schön gewesen, wenn es 3-1 eher gefallen wäre mit einem 3-2. Wir hätten eine spannende Schlussphase gehabt. Die Osnabrücker können das.
Ja, also das 3-1 fiel dann ja in der 76. durch Aldini.
Viertelstunde vor Schluss.
Ja, eigentlich auch so ein, ja, wie soll ich sagen?
Ja. Ist echt so ein, nee, kann, sag ruhig die Wahrheit, es war ein Zufallstor.
Echt so ein Kacktor eigentlich mit dem Oberschenkel.
Ja,
ne?
Ja. Und eigentlich wird er, wenn man ehrlich ist, wird Aldini mehr angeschossen von einem abgefälschten und nicht dahin gespielten Ball.
Ja.
Wird er mehr angeschossen, als dass er ihn selbst über die Linie drückt. Also ich hätte als Spieler da nach dem Tor nicht gejubelt.
Ja, also war zu dem Zeitpunkt verdient, muss man ganz ehrlich sagen, auf jeden
Fall.
Ja,
das ist ja was anderes.
Und ich glaube sogar, vielleicht sogar für euch noch sogar noch ein 2-3 verdient gewesen, weil ich glaube, dass die St. Pauli-Spieler gar nicht genau gecheckt haben, was da eigentlich gerade passiert. Was ich aber wiederum gut fand, ist, wie sie kämpferisch damit umgegangen sind. Sie sind, haben sich nämlich in jeden Ball geschmissen.
Klar.
Und das hat auch dazu geführt, dass wir das 3-1 gewonnen haben. Insofern, man kann sich in der zweiten Liga einfach, egal wie es steht, keine Auszeit gönnen. Wir haben das erlebt in Dresden, da haben wir 3-0 geführt, nachher noch 3-3 gespielt. Wir haben es gegen KSC zu Hause erlebt, da haben wir 2-0 geführt, noch 2-2 gespielt. Man darf einfach nicht nachlassen in der zweiten Liga, sonst hat man schnell dann irgendwie das Ergebnis nachher gedreht, leider. Ne?
Ja, vollkommen richtig. Ja. Also es wäre dann sicherlich nicht verdient gewesen. Es war möglich, da noch ein bisschen Spannung zu machen. Am Ende war es auch eine kleine Lektion, das hat der Daniel Thun auch gesagt, er hat von geilen Stürmertoren gesprochen. Das sagt man ja nicht so ohne weiteres. Und er hat gesagt, dass der VfL da seine Lehren daraus ziehen muss. Denn wir haben in der Morgenausgabe nochmal eine Analyse der Offensivspieler. Es sind nicht so viele Tore, die VfL-Stürmer gemacht haben. Und letztlich brauchst du das, wenn du mal guckst. Der VfL hat jetzt in der Rückrunde von 13 Treffer kassiert und 10 davon haben am Stürmer erzielt. Also so richtige Strafraumstürmer wie der Dursun aus Darmstadt oder Kleindienst aus Heidenheim oder eben auch Fermann und Diamantakos. Ne?
Ja. Ja, also das scheint dann irgendwie ein Problem direkt in der Abwehr zu sein, die Stürmer nicht in den Griff bekommen.
Nichts, glaube ich gar nicht mal. Stürmer dieser Klasse, die haben dann halt diese ein, zwei Chancen im Spiel und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie die nutzen. Der Scheffler in Wien ist auch so einer,
den wir
in Osnabrück im Sommer haben. Jetzt kommt der am Freitag mit Wien hier hin. Er wird interessantes Spiel. Der VfL steht ein bisschen unter Druck. Und nur auf der anderen Seite muss man eben auch immer sagen, Osnabrück ist die Mannschaft, der Club mit dem geringsten Etat, mit dem geringsten Personalkostenetat. Das ist jetzt keine Ausrede, um Himmels Willen. Man kann auch aus wenig viel machen, das haben sie gezeigt. Aber sie hatten nicht die Möglichkeit, solche Spieler zu verpflichten. Ein Fermann beispielsweise, nur mal eine Hausnummer zu nennen, der wäre für Osnabrück komplett außer der Reichweite. Mhm. Und damit haben sie aber mit diesen Möglichkeiten haben sie 29 Punkte geholt und St. Pauli hat jetzt den VfL eingeholt und mit einem Tor
überholt, bei
Punktgleichheit überholt. Also wenn man das mit den Möglichkeiten vielleicht mal so ganz vorsichtig vergleicht, ist das aus Osnabrücker Sicht nicht so schlecht.
Gar keine
Frage. Es ist der Trend, der uns im Moment so ein bisschen besorgt. Aber ich habe da großes Vertrauen in den Trainer und sein Trainerteam. Ich glaube, dass sie die richtigen Schlüsse ziehen und die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Und es ist ja nicht so, dass es hier ein Debakel oder ein desaströser Auftritt war.
Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Also, nee, das stimmt. Genau, aber ganz wichtiges Spiel für euch natürlich gegen Wiesbaden.
Auf jeden Fall.
Also, der Trend sieht jetzt so aus, ihr habt in 2020 noch kein Spiel gewonnen. Ihr habt einen Abwärtstrend. Wien kennt die ganze Saison nichts anderes als Abstiegskampf. Und können damit umso, also ist schon ein sehr wichtiges Spiel, was so ein bisschen in die Zukunft blicken lässt, je nachdem, wie es ausgeht, glaube ich so, ne?
Ja, natürlich, klar. Und dann kommen die natürlich mit der ganzen Macht eines Traditionsvereins, ne?
natürlich. Bin ich gespannt.
Nein, das war jetzt auch, sollte nicht so
despektierlich
klingen, aber die Osnabrücker haben es ganz nett gemacht, die haben eine tolle Aktion gemacht, der VfL, wie ich finde. Wien hat halt nur ein geringes Fanaufkommen noch dazu an einem Freitagabend.
Ja, ja.
Die werden alle auf die Nordtribüne gebracht und der Gästeblock, immerhin 1500 Plätze, der ist in einer Aktion an Fußballmannschaften, an Fußballvereine der Region verkauft worden zu günstigen Tarifen und ist pickepacke voll. Also da wird aus der Gästekurve nochmal ein paar Fonstärken dazukommen.
Ja, gute Idee, das so zu vermarkten dann.
Ja.
Ja, nochmal so zum Abschluss, du hattest mir vorhin erzählt, also wir hatten ja nochmal über diese Bilderstrecke auch gesprochen von 69. Du hattest mir erzählt, ihr habt heute noch eine Podcast-Folge aufgenommen, eine aktuelle, ne? Fürs Brückengeflüster.
Ja, wir haben einen Spieler des VfL Osnabrück, eine Legende für Osnabrücker Verhältnisse, Walter Wiete. Der wird morgen, also am Dienstag 80. Und der war heute bei uns im Podcast zusammen mit einem Teamkollegen und einem Fan, wie wir das immer machen. Wir kennen uns natürlich im Laufe der Jahre, obwohl ich über ihn selbst nicht mehr geschrieben habe, da uns trennen halt ein paar Jährchen. Mhm. Aber er ist ein ganz ein herzensguter Mensch. Ich will eine Anekdote erzählen, aber dann ist auch Schluss damit. Er war auch für uns Jungs, als ich damals beim VfL zugeschaut habe, so deshalb ein Idol, weil er so spielte, wie wir uns das auch vorstellten. Die Außenlinie als Offensivverteidiger rauf und runter gefegt, immer höchster Einsatz, gegrätscht, am liebsten bei nassem Wetter oder nassem Rasen und Tore erzielt, auch als Verteidiger und vorbereitet. So ein richtiger Spieler, der ein Publikum, wie ihr das in St. Pauli habt oder wir in Osnabrück, auch sofort mitreißt. Und damals war das alles ja noch nahbarer. Wir haben dann beim Training zugeguckt, in den Ferien, da durften die im Stadion trainieren, da haben wir hinter den Toren gesessen und bei einer Trainingseinheit, Walter Wiete hatte einen besonders strammen Schuss, da zog er ab, verfehlte das Tor und traf einen meiner Kumpels mit dem Ball am Kopf. Und der knickte natürlich wie vom Wasserwerfer gefällt, knickte der um und Walter lief dann hin und kümmerte sich um den, nahm ihn mit in die Kabine, gab ihm Autogramme, kümmerte sich. Das war natürlich der Held unserer Clique, ne? Ist doch klar, mit in der VfL-Kabine. Und dann sind wir nächsten Tag wieder zum Training, habe ich mich mit Absicht neben das Tor gesetzt, in der Hoffnung, dass Walter Wiete wieder verzieht und mich am Kopf trifft. Aber es ist nicht passiert. Dann haben wir uns aber später kennengelernt, als ich Journalist wurde. Und es war wieder ein toller Podcast. Er hat nette Anekdoten erzählt, flotte Sprüche. Und ja, wer so ein bisschen alte Fußballzeit mag, der kann zumindest mal reinhören. Würde mich freuen.
Ja. Alles klar, Harald. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch mit dem Spiel für heute. Wir haben alles besprochen. Ich wünsche euch viel Erfolg gegen Wien Wiesbaden. Und dann schauen wir mal, ob wir in der nächsten Saison vielleicht wieder sprechen können, wenn dann beide Vereine die Liga auch halten.
Und da gibt es noch viele andere, da gebe ich dir einen schönen Tipp, da gibt es so sicherlich ein paar, die das genauso gut oder vielleicht besser machen als ich,
das bestimmt besser. Ja, also wir leben ja auch davon, dass wir immer wieder mit neuen Menschen sprechen, das finden wir auch toll und das hat sich jetzt mit dir ja auch so gut ergeben, dass wir mal wieder neuen Gesprächspartner hatten. Und insofern schauen wir mal, wie wir das machen. Und wenn ich mal wieder jemand Neues brauche, frage ich dich einfach. Du bist ja gut vernetzt in Osnabrück.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Mir hat Spaß gemacht.
Ja.
Dass ich dem FC St. Pauli alles Gute wünsche. Das weißt du inzwischen. Das ist nicht nur, weil ich jetzt im Podcast war, sondern generell.
Ja.
Mein Freund Butsche Rosenfeld, ich grüße dich besonders herzlich. Mit dem haben wir gestern noch gefachsimpelt. Und das war auch schön, ihn mal wieder zu sehen. Und wir haben uns auch für die nächste Saison schon verabredet.
Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass das auch so klappt. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für die beiden Gespräche und ja, wünsche dir auch alles Gute erstmal noch für die restliche Saison.
Prima, euch auch.
Dankeschön. Und ich erzähle noch mal kurz, was jetzt am Wochenende los ist. Also wir fahren nach Sandhausen. Ja, da gibt es noch eine ganze Menge gut zu machen aus der letzten Saison. Wenn man sich daran erinnert, wir haben ein Derby hoch verloren letztes Jahr und sind dann nach Sandhausen gefahren, haben mit dem gleichen Ergebnis verloren. Insofern hoffe ich, dass es da ein anderes Ergebnis diesmal gibt. Da wird sich Yannick drum kümmern, der das VDS und NDS aufnehmen wird, bevor ich dann nächste Woche wieder mich um Nürnberg kümmere und da die Gespräche mache. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.